spreche ich über Grenzen und den Zustand zwischen Grenzen mit Thomas Perle. Herzlich willkommen. Danke, dass du die Einladung angenommen hast.
Danke für die Einladung. Schön, dass wir hier zusammensitzen.
Wir sitzen im Zoom. Es wäre natürlich angenehmer in Person, aber diese Grenze konnten wir jetzt digital überqueren. Du bist als junger Autor und Regisseur in Theaterkreisen sehr aktiv und konntest schon vor dem renommierten Ritzhofer Dramapreis 2019 literarische Erfolge feiern. Aus der sehr langen Reihe oder Liste der Auszeichnungen und Stipendien möchte ich nur zwei frühere hervorheben. 2013 erhieltest du für die Kurzprosasammlung »Wir gingen, weil alle gingen« den Exil-Literaturpreis in Wien und 2015 vom Bundeskanzleramt Österreich das Stipendium für Literatur. Dein schon erwähntes Gewinnerstück beim Ritzhofer Dramapreis 2019, Karpatenflecken, wurde letztes Jahr in Berlin dieses Jahr uraufgeführt. Du bist nicht nur thematisch mit Rumänien verbunden, sondern seit 2020 auch enger mit dem Nationaltheater Radu Stanca in Hermannstadt verbunden. Du warst Katzendorfer Dorfschreiber und dein für die deutsche Abteilung des Theaters geschriebene multimediale Stück Live konnte man auch online besuchen sozusagen. Es gab auch eine Online-Übertragung. Bald folgt die Premiere von Ein Jedermann.
Die Premiere von Jedermann, Dumm null Jedermann, fand schon im Januar statt und wird aber jetzt auch beim Festival gespielt am 27. Juni.
Man konnte auch aus der Ausführung sehen, dass du zahlreiche Grenzen schon überschritten hast, auch literarisch. Grenzen sind aber für dich auch persönlich prägend. Und beginnen wir mal mit deinen frühen Grenzerfahrungen, an die du dich erinnern kannst. Was bedeuteten Grenzen für dich in deiner Kindheit?
Also Grenzen in meiner Kindheit bedeuteten immer irgendwie Angst. Also war immer mit Angst, Grenzen waren immer mit Angst verbunden und sind sie immer noch. Also heute, wenn ich mich irgendeiner Grenze nähere, bekomme ich immer so eine innere Unruhe. Also es kann auch die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz sein. Ich werde trotzdem unruhig, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Ausweis, meinem Pass, dass ich den überhaupt nicht dabei habe, dass irgendwas nicht stimmt mit meinen Papieren, dass es irgendwie in Fleisch und Blut bei mir irgendwie übergegangen. Und das hat eben vielleicht damit zu tun, meine ersten Grenzerfahrungen sind, als wir nach unserer Ausreise, an die ich mich nicht so wirklich erinnern kann. Ich kann mich an unsere rote Wagentür im Inneren unserer roten Dacia erinnern. Und ich glaube, das ist so ziemlich so meine erste Erfahrung. Aber meine erste Grenzerfahrung ist, als wir nach unserer Einbürgerung wieder zurück nach Rumänien gegangen sind. Und wir dort eben an der rumänischen Grenze standen und eigentlich auch wie früher irgendwie alles ausräumen mussten. Also es war Anfang der 90er Jahre auch noch immer so, dass man da ausräumen musste und die Grenzer sich irgendwelche Sachen gesucht haben, die sie gerne haben wollten. Und meine Mutter mit ganz vielen Packungen Kaffee und was weiß ich was noch, die irgendwie bestechen musste. Das sind so meine ersten Grenzerfahrungen, die ich hatte. Also immer noch so ein Auspacken an der Grenze, so ein Angst haben. Und ich glaube, auch da begann auch das mit dem, dass irgendwas nicht stimmt mit den Papieren, weil wir eben zurück in unser Land gegangen sind, woher wir ausgewandert sind. Und diese Angst, die irgendwie übertragen wurde, auch von meiner Mutter, von meinen Eltern, diese Anspannung habe ich irgendwie immer noch.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, viele, die in Osteuropa aufgewachsen sind, teilweise kennen dieses Gefühl bei der Grenze. Wie hat sich deine Grenzerfahrung oder wie haben sich deine Grenzerfahrungen heute doch geändert? Also wie erlebst du, du hast gesagt, du hast noch immer sozusagen Gedanken bei der Grenzüberquerung. Natürlich wahrscheinlich nicht die Angst, die du hattest. Aber die Grenzen haben sich ja in den letzten 2 Jahren wahnsinnig verändert in der Corona-Zeit. Wie wirkte sich das auf deine Grenzerfahrungen aus? Du pendelst ja mindestens zwischen drei Ländern.
Also da muss ich sagen, als ich aufgewachsen bin, hat sich ja der Traum von offenen Grenzen erfüllt. Also als dann 2004 Ungarn in die EU kam und dann auch in den Schengen-Raum irgendwann kam und dann diese Grenze eher offen war zwischen Österreich und Ungarn, war das ein unglaubliches Gefühl. Und auch 2007, als ich dann wusste, dass wir jetzt einfach von einem EU-Land ins andere EU-Land fahren, war das auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dieses Gefühl der offenen Grenzen war besonders da. Und eben nicht nur Corona hat die Grenzen geändert, sondern 2015 natürlich auch die Geflüchtetenkrise, die sogenannte, wo dann plötzlich wieder Grenzen zugemacht wurden, was für mich ein absoluter Albtraum war. Also für mich ist diese Grenze zwischen Österreich und Bayern, die ich regelmäßig übertrete, grausam. Also vor allem, weil es ja mittlerweile auch ein rassistischer Akt ist, muss ich sagen. Ich bin regelmäßig eben im ICE, wo dann eigentlich meistens Dunkelhäutige rausgezogen werden und dann halt man da steht und dann irgendwie da beobachtet, wie die Polizistinnen und Polizisten da eben hauptsächlich dunkelhäutige Menschen, die irgendwie nicht in ihr Racial Profile irgendwie passen und die meinen, die seien kriminell, da rausziehen. Das nehme ich jetzt vermehrt wahr. Also Grenzerfahrungen heute mache ich hauptsächlich im Zug oder im Flieger, wobei im Flieger ist ja das Passieren der Grenze am Flughafen anders, wobei ich auch, als ich mit dem rumänischen Pass gereist bin, auch andere Erfahrungen machen durfte in München am Flughafen. Als mir dann der Grenzbeamte sagte, meine rumänischen Kollegen könnten sich auch an dieser Schlange anstellen. Ich mir auch gedacht habe, so, hä? Was für Kollegen, ich reise alleine und meint damit Kollegen, Landsleute oder rumänische MitbürgerInnen. Naja, und ich bin eben letztens von Wien nach München gefahren und dann standen wir eben eine Dreiviertelstunde im Zug in Freilassing, weil eben eine Horde von Polizistinnen und Polizisten in den Zug stiegen und alle kontrolliert haben und dann irgendwelche Leute rausgezogen haben, weshalb wir irgendwie nicht weiterfahren durften. Und jetzt hat der Zug immer regelmäßig Verspätungen. Und auch wenn ich von Wien nach Nürnberg fahre, jetzt fürs Projekt, fürs Theaterprojekt, steht man auch im Passau mindestens 20 Minuten wegen behördlicher Maßnahmen.
Ist das ein Gefühl von einem gewissen Ausgeliefertsein, das du da erlebst? Oder das betrifft dich jetzt gar nicht, du hast nicht dieses Gefühl, das betrifft jetzt sozusagen die anderen? Wird da auch, also erlebst du das die Grenze auch als eine Grenzziehung zu den anderen, die dunkelhäutiger sind eventuell?
Also ich bin mir da total meines White Privileges bewusst und das ist auch immer irgendwie eine seltsame Erfahrung, die ich mache. Also ich habe da überhaupt keine Angst, aber es ist halt eher, ja, dass da plötzlich eine Grenze gezogen wird, ist bei mir eher so dieses Gefühl, das ich vorher nicht kannte. Also vor 2015 war das einfach eine Zugfahrt, die einfach durchging. Und man stand halt irgendwie 10 Minuten in Passau, und konnte weiterfahren und es wurde überhaupt nicht kontrolliert. Und allein ja diese Tatsache, dass da jemand innerhalb der Europäischen Union da irgendwelche Grenzbeamten in einen Zug steigen und dann das kontrollieren, ist irgendwie für mich immer noch sehr fremd.
Da würde ich gerne noch ein bisschen zurückkehren zu deinem rumänischen Pass. Bis wann hattest du einen rumänischen Pass?
Ich habe ihn immer noch.
Ah, du hast noch immer.
Ich hab zwei Staatsbürgerschaften. Also und auch da bin ich eben so im Grenzbereich. Ich besitze die deutsche Staatsbürgerschaft und die rumänische Staatsbürgerschaft, lebe aber in einem dritten Land, nämlich in Österreich und schaue da auf meine zwei Herkunftsländer, würde ich jetzt mal sagen, und verfolge da auch die Politik und genau.
Also wie richtet sich man? Richtet man sich dann bewusst in einem Dazwischen ein? Ist das ein bewusster Akt der Abgrenzung auch?
Das ist eine schwierige Frage. Ein Akt der Abgrenzung. Naja, sagen wir mal so, ich gehöre nirgends hundertprozentig dazu. Das ist schon mal klar. Aber ich bin A, Auslandsdeutscher, B, Auslandsrumäne, bin kein Österreicher, sondern lebe als Auslandsdeutscher und Auslandsrumäne in Österreich. Gehöre aber als Autor und Dramatiker zur österreichischen Kulturszene. So würde ich das beschreiben. Und insofern ist es wirklich immer ein Dazwischen und für mich einfach mein Zuhause.
Und dein Zuhause ist ja, wie wir jetzt auch gehört haben, absolut deterritorialisiert. Also es ist eigentlich ein Zuhause, ja, ein Zuhause in der österreichischen Literatur, andererseits aber ein Zuhause, das angebunden ist auch an Rumänien, auch an Ungarn, an Deutschland. Ungarn werden wir auch noch dazu nehmen gleich. Und natürlich werden wir, also kann man ja auch sehen in deinen Werken, dass dich Grenzen auch literarisch wahnsinnig beschäftigen. Wir gingen, weil alle gingen, gelesen hat. Dann hat sich bei früher, wo du geschrieben hast, wie du dich an die Grenze erfahren, beziehungsweise nur an die Tür des Roten Dacia erinnerst, hat sich wahrscheinlich auch an die Szene erinnert gefühlt, wo die eine Protagonistin, die eine Figur die Grenze überquert. Dann gibt es auch in Karpaten Fleckengrenzerfahrungen ganz anderer Art. Da habe ich allerdings die Karpaten sehr entgrenzt gelesen, zumindest ich. Also da geht es eigentlich mehr um Deterritorialisierung von Grenzen. Was reizt dich jetzt literarisch am Topos der Grenze, dass es ein wiederkehrendes Motiv bei dir ist? Ist das ein bewusster Akt oder das ist eher, ergibt sich thematisch automatisch?
Ich glaube, das ergibt sich durch meine Herkunft, also sowohl territorial wie auch familiär und sprachlich, dass ich immer in einem Dazwischen aufgewachsen bin. Und ich glaube eben, das ist einfach auch ein sehr interessantes Thema, wie der Tod, der ja auch mehr oder weniger, oder das Sterben, das auch immer Thema ist bei mir, was ja auch mehr oder weniger eine Grenzerfahrung darstellt. Das ist einfach das sind so die Themen, die mit denen ich mich in meinen Werken beschäftige.
Aber wenn ich deine Texte richtig lese, dann versucht man ja die Grenzen auch immer zu übergehen. Du hast ja auch gesagt, dass die Grenzen, dass du dir ein Dazwischen zwischen den Grenzen erarbeitet hast. Ist es aber überhaupt möglich, ohne Grenzen auszukommen? Also brauchen wir eigentlich diese Grenzen nicht unbedingt, um auch uns selbst definieren zu können, indem wir uns abgrenzen von gewissen Sachen? Also geht es ohne Abgrenzung ganz? Oder was wäre deine literarische Vorstellung dazu oder utopische Vorstellung als eine Alternative zu Grenzen?
Also ich sympathisiere eigentlich mit dem Europa, mit dem Gedanken des Europa der Regionen, wo eben keine staatlichen Grenzen mehr existieren, keine Nationalstaaten mehr, weil wir ja sehen, wohin uns der Nationalismus führt, weil Menschen sich in erster Linie eigentlich hauptsächlich da zu Hause fühlen. Also der Gartenzaun ist meistens näher als irgendwie das große Ganze. Und in meiner Lebenserfahrung habe ich immer irgendwie feststellen dürfen, dass sich Menschen auch eher mit der Region in Verbindung setzen oder sich selber mit der Region, woher sie stammen, in Verbindung setzen. Also wenn ich jemanden aus München kennenlerne, ist in erster Linie diese Person entweder A, Münchnerin oder Münchner und als zweites oder als erstes Bayerin oder Bayer. Also das ist auch nochmal ein großes Phänomen, das ich da irgendwie feststellen darf und nicht irgendwie, beziehungsweise ist es auch, woher man kommt und wo man hinreist. Als ich in den USA und in Kanada war, war eigentlich mein Lieblingssatz, I'm from Europe. Also, wo man das noch größer sehen kann. Und naja, mein Traum wäre natürlich das europäische große Ganze, wo eben auch Sprachbarrieren überwunden werden und oder eben ja überwunden und man sich gegenseitig versteht. Und natürlich braucht es da auch jemanden dazwischen, nämlich Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die da ihre Arbeit machen, beziehungsweise gibt es eh mittlerweile auch schon künstliche Intelligenzen, die das auch schon für uns erledigen, sage ich mal, und in diesem großen Sprachwirrwarr dem Europäischen man irgendwie sich versteht und genau die andere Kultur so gut kennenlernen kann und die Möglichkeit besteht, verschiedene Kulturen kennenzulernen und in Berührung zu kommen mit verschiedenen Kulturen.
Wobei ich bei der künstlichen Intelligenz ein bisschen skeptischer bin als du, weil ich glaube, dass da Nuancen einfach verloren gehen. Also ich glaube schon, dass da eine menschliche Vermittlung dazwischen unbedingt nötig ist, weil Sprache sich nicht eins zu eins automatisch übertragen lässt. Das wissen wir auch. Und dann kommen wir auch zu unserem nächsten Thema sozusagen, das ich sehr gerne ansprechen wollte. Das sind nämlich die Sprachgrenzen. Du bist mehrsprachig aufgewachsen. Wie sieht es mit deinen Spracherfahrungen im Alltag aus? Wie oft überquerst du und wie machst du das im Alltag, die Sprachgrenzen? Also du sprichst grundsätzlich, wie wir wissen, Deutsch natürlich, dann Zipserisch, Rumänisch und zum Ungarischen kommen wir dann auch an diesen Punkt. Also wie sieht dein mehrsprachiger Alltag aus?
Es kommt immer darauf an, mit wem ich spreche natürlich. Also meine Erziehung war eigentlich total modern, wie ich jetzt auch erfahren durfte, von einer Freundin, die ihr Kind quasi erzieht. Wie heißt es? One person, one language. Und bei mir war das eben auch so, dass ich mit dem familiären Teil oder mit dem mütterlichen Teil eben diesen zipzerischen Dialekt gesprochen habe. Beziehungsweise der Vater von meiner Mutter war aus Oltenia und der hat nur Rumänisch gesprochen, was für mich natürlich sehr gut war, dass er keine andere Sprache gesprochen hat, weil ich dadurch sehr gut Rumänisch gelernt habe. Eben Hochdeutsch habe ich dann richtig dann gelernt, als wir dann in Deutschland gelebt haben und ausgewandert sind. Ah, und jetzt Ungar, habe ich Ungarisch gesagt? Ungarisch eben mit dem väterlichen Teil der Familie, genau.
Genau, und du hast in einem Vortrag das Ungarische, das hat mich ein bisschen überrascht, du hast das Ungarische in deinem Vortrag, den du mir geschickt hast, hast das Ungarische auch deine Muttersprache genannt. Und da habe ich mich dann gefragt, was bedeutet für dich dann eine Muttersprache?
Also ich habe es zuerst ist eben Ungarisch meine Vatersprache. Das habe ich ihm auch gesagt, das ist die Sprache, die mein Vater spricht. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja den Begriff der Muttersprache, der Sprache, die man halt als erstes lernt. Und in dem Fall habe ich halt als erstes drei Sprachen gleichzeitig gelernt. Ich habe als Kind auch sehr viel zugehört. Wurde gesagt, ich habe relativ spät das Sprechen angefangen, weil ich eben so überfordert war mit drei Sprachen. Ich aber dann mit allen drei Sprachen gleichzeitig angefangen habe. Insofern ist auch Ungarisch meine Muttersprache, würde ich sagen. Und das habe ich eben in diesem Vortrag ausgedrückt.
Und Ungarisch ist aber heute, also ich bin der Auffassung, das muss man dazu sagen, ich auch aus persönlicher Erfahrung glaube ich, dass sich Muttersprachen oder Sprachen sich auch in den unterschiedlichen Lebensphasen wahnsinnig verändern. Also ich habe es auch persönlich erlebt, dass mal die eine Sprache die erste Sprache ist und in der Phase erlebe ich eigentlich die Sprache als die allerstärkste, also man könnte sagen Muttersprache sozusagen, auch wenn es vielleicht de facto ja, die andere Sprache die erste Sprache war. Also das ist auch ein sehr dynamischer Prozess in meiner Auffassung. Wie ist es mit dem Österreichischen, wenn ich jetzt ein bisschen provokativ sein will? Sprichst du jetzt schon Österreichisch? Hast du dir einen Akzent zugelegt, den ich dann noch nie gehört habe?
Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem spreche, der österreichisches Deutsch spricht, aber es kommt halt, ja, also dann wird halt aus dem Nee eher ein Nah und so kleine Nuancen. Aber in Österreich und in Wien wird mir eigentlich eher ein bundesdeutscher Dialekt nachgesagt. Also dadurch, dass ich ja in Franken aufgewachsen bin, aber keinen wirklichen fränkischen Bezug hatte. Ich hatte meine beste Freundin und deren Familie, die lustigerweise auch in Rumänien geboren wurde, aber dann plötzlich fränkische Großeltern hatte. Das war so mein erster intensiver Kontakt mit dem Fränkischen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber dadurch, dass ich irgendwie in meinem Elternhaus nichts Fränkisches hatte oder irgendwie andere deutsche Dialekte, habe ich mir eher sowas Hochdeutsches angewöhnt, wie man halt hört. Mir würde jetzt, also weiß ich nicht, manchmal dichtet man ja schon irgendwas Fränkisches nach, dass es dann doch irgendwie in meine Sprache gefunden hätte. Aber genau, in Österreich wird das mir eher als bundesdeutscher Dialekt beschrieben, den ich da spreche.
Und Mehrsprachigkeit spielt selbstverständlich auch in deinen literarischen Texten eine sehr wichtige Rolle. Und natürlich hast du jetzt auch viel mit anderen Literaturen und Autoren aus den anderen Sprachen zu tun. Karpatenflecken, wie ich erfahren durfte, wurde ins Ungarische übersetzt. Ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Wurde von Orsolya Lang übersetzt. Und ich habe dann natürlich dann auch nachgeschaut und mit Überraschung festgestellt, dass es auch schon ein Vorlesen gab als Lesetheater im Lato. Ferien im Lato-Lager, das ist so ein Ferienlager. Und wie stehst du zu den Grenzen zwischen unterschiedlichen Literaturen? Du hast ja, wie ich erwähnt habe, zum rumänischen Theater sehr intensive Beziehungen, würde ich jetzt mal behaupten. Zur ungarischen Literatur bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, da sind die Verbindungen eher lose. Ich finde es super, wenn sich die Verbindungen zum Lato-Kreis dann, also der Lato-Kreis ist in Türgumurisch, in Moroschwaschar, hey, im Neumarkt am Mirisch. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr bekannte literarische Werkstatt. Und wie steht es mit den Grenzerfahrungen und Grenzen zu anderen Literaturen diesbezüglich?
Also zuallererst stand da eine ganz, ganz große Grenze bei diesem Lato-Lager-Workshop, wo ich eigentlich auch eingeladen war, aber plötzlich war da Corona und hat Grenzen hochgezogen, weshalb ich da nicht hin konnte. Also da war ich auch eingeladen und war dann sehr traurig, dass ich eben nicht dabei sein konnte. Es wurde auch, Karpatenflecken wurde auch ins Rumänische übersetzt von Elise Wilk. Und da bin ich jetzt auch irgendwie, dieses Stück, das eh auch mehrsprachig ist, in allen meinen drei Muttersprachen übersetzt zu haben oder halt vorzuliegen zu haben, ist schon auch ein schönes Gefühl, sage ich mal. Vor allem, es ist dann bei dem Stück besonders, wie man da eben mit dem Übersetzen, das die Enkelin da vollzieht, vorgeht und wie man in welche Sprache übersetzt. Das war schon auch sehr, haben meine Übersetzerinnen sehr, sehr schön gemacht. Ins Italienische wurde es auch übersetzt. Da war es natürlich speziell mit dem zipzerischen Dialekt. Da habe ich dann der italienischen Übersetzerin gesagt, sie soll einen italienischen Dialekt erfinden und einfach frei sein. Und da hat sie meines Erachtens eigentlich auch eine tolle Arbeit geleistet, weil sie irgendwie einen wirklich Fantasie-Dialekt aus allen möglichen italienischen Regionen kreiert hat. Genau, aber jetzt geht's um die Grenzerfahrung literarisch. Ich würde schon sagen, dass meine Dramatik sehr lyrisch ist. Also ich benutze auch Versmaß und auch von der von der Fülle an Wörtern würde ich mal sagen, es hat was sehr Lyrisches, meine Dramatik. Gleichzeitig füge ich aber auch Prosa hinzu. Also ich habe immer Regieanweisungen, die meist prosaisch oder lyrische Prosa sind. Und auch da eben wechsle ich und wandle ich quasi zwischen den verschiedenen Gattungen, würde ich sagen. Weil eben auch meine Prosa auch immer was Lyrisches hat oder eben was Dramatisches. Wir gingen, weil alle gingen, habe ich ja 2016 auch am Staatstheater Nürnberg mit dem Theaterjugendclub in Szene gesetzt und das eben als Theaterstück aufgeführt mit Texten von Jugendlichen, die ich auch mit eingeflochten habe. Aber so diese Familiengeschichte von der Auswanderung aus Rumänien und das Ankommen in Deutschland war eben der rote Faden, der sich dadurch dieses Stück gezogen hat, mit den Erfahrungen der Jugendlichen von damals, wo ich auch eben zwei geflüchtete Jugendliche auch hatte im Ensemble.
Und die Frage bezog sich auch auf die Grenzen zur ungarischen, rumänischen Literatur. Also wie sehen da deine Grenzüberquerungen aus? Gibt es da, wie intensiv sind deine Kontakte? Erlebst du das als Grenze überhaupt?
Bin jetzt am Wochenende bin ich in Arad bei den Discuzzi Secrete und werde da meine Verbindungen zur rumänischen Szene ausweiten, würde ich mal sagen.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren.
Genau, und eben derzeit, ich habe ja auch einen Workshop gemacht in Temeswar mit den Nils, mit der Jugendtheatergruppe von Isolde Kobetz. Und sagen wir mal so, ich fange langsam an. Unsere Lesung damals vom IKGS, für die ich auch sehr dankbar bin, bevor ich den Retzhofer Dramapreis gewonnen habe, war ich ja ganz kurz in Klausenburg in Cluj-Napoca und habe dort eben aus meinem Buch gelesen. Das war meine allererste Arbeit in Rumänien. Und da bin ich euch sehr dankbar, dass es irgendwie seither auch geklappt hat, öfter in Rumänien arbeiten zu können.
Also jetzt komme ich sozusagen zu meiner Abschlussfrage. Wir haben jetzt unterschiedliche Facetten von Grenzen und deiner persönlichen Grenzerfahrungen auch angesprochen. Und meine abschließende Frage wäre, nach all den Facetten, die wir besprochen haben, wie betrachtest du dich? Betrachtest du dich als literarischer Grenzgänger oder bist du eher jemand, der literarische Grenzen, denke jetzt, sowohl sprachlich als auch was die Gattungen angeht, also der die Grenzen lieber sprengt.
Grenzen sprengen. Ob ich ein Autor bin, der gerne Grenzen sprengt. Also so hart würde ich das nicht formulieren. Ich würde eher sagen, der sehr gerne Grenzen auflösen möchte. Ja, sie durchlässiger machen möchte und eher statt einer Abgrenzung einen Austausch zwischen den verschiedenen Sprachwelten und Kulturwelten schaffen möchte.
Also wir könnten das Gespräch ja sehr gerne noch fortsetzen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das fortsetzen werden. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für die Zeit, die du dir dafür genommen hast. Und freue mich schon jetzt, dass wir das Gespräch dann fortsetzen werden. Irgendwo zwischen Grenzen.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass wir uns gesprochen haben und auch diese Grenze überwunden haben, wenn auch nur digital.